Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines fesselnden Nachrichtentages. Und der ist auch noch nicht zu Ende. In den kommenden Minuten dürften wir erfahren, wie Italien gewählt hat und was das für Europa bedeutet. Einem Europa, dem es bang ums Herz ist in diesen Tagen. Denn zuletzt sind die Stimmen der Nationalisten immer lauter geworden. Erst in Großbritannien mit dem Brexit-Votum, dann in den Vereinigten Staaten von Donald Trump und schon in 3 Monaten könnten die Niederlande und kurze Zeit später auch Frankreich rechte Kräfte an die Spitze wählen, die raus wollen aus der EU. Es ist ein historisches Jahr, das Europa bevorsteht und dessen Weichen auch schon heute gestellt werden. Der neue Bundespräsident in Österreich will keine neuen Grenzen in Europa, dazu gleich mehr. Doch das Ergebnis in Italien steht noch aus. Das Ergebnis einer Volksabstimmung, das Europa großen Schaden zufügen könnte. Aus Rom berichtet Ellen Trapp.
Ich habe keinen Ausweis dabei, aber ich denke, ich bin hier bekannt, erklärt Matteo Renzi bei der Stimmabgabe in seiner Heimat Florenz. Für ihn geht es um viel, nicht nur um seine Verfassungsreform, sondern auch um seine Karriere, über die heute entschieden werden könnte. Der Ministerpräsident hatte den Ausgang des Referendums mit seiner politischen Zukunft verknüpft. Die Verfassungsreform sieht vor, den Senat zu verkleinern und ihn in seiner Macht zu beschränken. Gesetze sollen somit schneller verabschiedet werden, hoffen die Befürworter. Senatoren würden dann nicht mehr direkt vom Volk gewählt, sondern von den Parteien aus den Regionen entsandt. Und genau das ist einer der größten Kritikpunkte der Gegner, dass mit dieser Reform das Volk entmachtet werde. Einer von ihnen, der Komiker Beppe Grillo von der eurokritischen Protestbewegung 5 Sterne. Er findet die Reform undemokratisch, gibt sich am Abend aber diplomatisch. Unsere Prognose, wir respektieren die Entscheidung des italienischen Volkes. Und was wollen die Italienerinnen und Italiener? Viele wissen bis zum Schluss nicht, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Ich habe mit Ja gestimmt, das Land kann sich keinen Stillstand mehr leisten. Ich habe mit Nein gestimmt, weil ich will, dass Renzi geht. Ich habe mit Nein gestimmt, weil die Regierungen wechseln, die Verfassung bleibt und die neue Verfassung ist schlecht geschrieben. Würde Renzi verlieren, ist zu befürchten, dass Italien in eine Krise stürzt. Staatsverschuldung, Bankenkrise und eine lahmende Wirtschaft könnten nicht nur für die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone gefährlich werden. Die Wahlbeteiligung ist am Abend mit mehr als 57% verhältnismäßig hoch. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale.
Ja, und sobald wir erste Ergebnisse vorliegen haben, schalten wir sofort nach Rom zu unserem Korrespondenten dorthin. Blicken aber zunächst ins Nachbarland Österreich, wo die Entscheidung schon gefallen ist und eine Sorge um Europa ein Stück weit verflogen. Denn bei der Präsidentenwahl hat dieser Mann gesiegt, schon wieder gesiegt, muss man ja sagen. Denn nach der Wahl im Mai musste Alexander Van der Bellen den Titel wieder abgeben, wegen Fehlern bei der Stimmauszählung. Doch das dürfte ihn im Nachhinein sogar genutzt haben. Denn so konnte er, der Ex-Grüne, der vor allem in den Städten viele Anhänger hat, noch bei denen werben, die ihn zuvor kritisch gesehen hatten, bei den Menschen auf dem Land. Das Ergebnis hat nun selbst den Sieger überrascht. Darko Jakovljevic.
Er strahlt, der Wirtschaftsprofessor Van der Bellen. Der voraussichtliche Präsident Österreichs hat es geschafft. Er verpasst nationalistischen Kräften einen deutlichen Dämpfer nach Brexit und Trump.
Und heute, glaube ich, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass von Wien aus ein rot-weiß-rotes Signal der Hoffnung und der positiven Veränderung durch Europa geht. Ein rot-weiß-rotes Signal, das in den Hauptstädten der Europäischen Union aufgenommen und sehr sorgfältig analysiert werden wird.
Das Signal sieht so aus. Van der Bellens Anhänger, kurz nach der ersten Hochrechnung, die Angst vor einem rechtspopulistischen Präsidenten, auf einmal wie weggeblasen.
Ich bin jetzt hergekommen in der U-Bahn und Leute lächeln und lächeln einander an und das ist ein sehr gutes Zeichen.
Doch wie stehen die Zeichen, wenn knapp die Hälfte der Wähler für den FPÖ-Kandidaten Hofer gestimmt haben? Er jedenfalls will weiterkämpfen, so gegenüber ausländischen Journalisten. In 6 Jahren trete ich wieder an. Ich bin voller Energie. Sie sehen ja viel trauriger aus als ich.
You look more sad than me.
Auch wenn die FPÖ verloren hat, als Verliererin muss sie sich nicht fühlen. Im Wahlkampf hat Hofer seine Beliebtheitswerte extrem steigern können. Und bei der nächsten Parlamentswahl haben er und seine FPÖ nun die allerbesten Chancen, an die Macht zu kommen. Denn die FPÖ ist in Österreich die beliebteste Partei. Van der Bellen wird also kaum etwas übrig bleiben, als auf die Rechtspopulisten zuzugehen, um so das tief zerrissene Österreich zu einen.
Michael Mantlik in Wien in der Hofburg. Wie erklären Sie sich diesen überraschenden Sieg Van der Bellens? Die Umfragen haben doch eher Norbert Hofer vorn gesehen.
Ja, in der Tat war das eine Überraschung nach dem nun endlich, das darf man glaube ich sagen, zu Ende gegangenen Wahlkampf. Nach 11 Monaten ist die Erleichterung groß, dass es nun doch klare Verhältnisse gibt. Es wird wohl auch eine sehr hohe Wahlbeteiligung festgestellt werden. Das kann man aber erst morgen sagen, wenn auch die Briefwahlkarten ausgezählt sind. Aber in der Tat ist es schon ein sehr deutlicher Vorsprung jetzt von Alexander Van der Bellen, der wohl vermutlich in den letzten Tagen des Wahlkampfes entscheidend punkten konnte, indem er sich als überzeugt der Europäer darstellen konnte. Das hat dann seinen Kontrahenten Norbert Hofer sichtbar unter Druck gebracht.
Wie geht es jetzt weiter? Bei einem Wahlsieg Hofers hätte der ja schon bald Neuwahlen ausgerufen. Bleibt bei Van der Bellen alles, wie es ist?
Es bleibt sicherlich nicht alles, wie es ist, denn in der Tat wäre es so gewesen, hätte Norbert Hofer hier das Rennen gemacht, dann wäre es augenscheinlich und unmittelbar zu einer Regierungskrise gekommen oder anders ausgedrückt, die gegenwärtige Regierungskoalition hätte zurücktreten müssen bei den gegenwärtigen Verhältnissen. Nun hat sie etwas Luft bekommen. SPÖ und ÖVP können sich unter dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sicherlich etwas sortieren, aber das eine scheint wohl unausweichlich zu sein, dass es einen Rücktritt geben wird der Regierung. Möglicherweise im nächsten Frühjahr, das wird zumindest gemunkelt. Also die Verhältnisse bleiben zwar nicht ruhig, aber sie sind etwas klarer geworden.
Danke, Michael Mantlik. Und zum Ausgang des Präsidentenwahlmarathons muss man ja schon sagen, denn das war ja bereits der dritte Anlauf. Nun ein Kommentar von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk.
Das Gewürge ist zu Ende. Nach einem ewig langen Wahlkampf zweier Durchschnittskandidaten hat der gewonnen, der schon einmal gewonnen hat, nur diesmal deutlicher. Was sagt uns das? Wir können die Kirche erst einmal im Dorf lassen. Der FPÖ-Kandidat Hofer muss niemandem mehr den Schlaf rauben. Vorerst wenigstens nicht. Die Österreicher haben nicht den Untergang des Abendlandes gewählt, von dem so viele gesprochen haben. Was haben wir alles an Unsinn ertragen müssen? Die Österreicher würden sich nach dem starken Mann sehnen. Dabei haben sie das Gegenteil gewählt. Van der Bellen. Und Hofer verhindert, der auch schwach ist, aber starke Sprüche klopft. Und so ist es gut, dass Österreich nicht das erste Land der Europäischen Union mit einem rechtsnationalen Staatsoberhaupt sein wird. Auch ist es gut, dass Österreich bis auf Weiteres nicht zur Gruppe der EU-Staaten stoßen wird, die auf eine Rückkehr zum Nationalstaat setzen. Nein, diese Entscheidung hat die Welt nicht verändert. Nein, das Ergebnis ist anders gekommen, als ein großer Teil der internationalen Publizistik befürchtet hatte. Und nein, Österreich ist nach dieser Wahl kein gespaltenes Land. Übrigens wurde heute Abend keine Frage unsinnigerweise so oft gestellt wie diese. Die Wahlsensation, die viele erwartet hatten, ist nicht eingetreten. Österreich und der Rechtspopulismus an diesem Tag wollen sie nicht zusammenpassen. Das ist gut so, regen wir uns ab.
Sigmund Gottlieb kommentierte. In Europa sind pilgernde Menschenmassen ja bekanntlich auf jenen Wegen anzutreffen, die zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus im spanischen Santiago de Compostela führen. Die Prozession, die in den vergangenen Tagen von Havanna nach Santiago de Cuba führte, stellt das allerdings locker in den Schatten. Der Trauerzug mit der Asche des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro, zu dessen Grabstätte kam einer Heiligenprozession gleich. Tausende Menschen säumten die Straßen, um dem Mann zu huldigen, der fast 50 Jahre lang ihr Kommandante war und den sie bis heute anbeten wie einen Gott. Die Beisetzung war dann aber ganz irdisch bescheiden. Johanna Jeschke.
Schon seit den frühen Morgenstunden harren sie aus am Friedhof Santa Ifigenia, um ihrem Kommandante auf dem letzten Weg zu begleiten. Hier wird er später im kleinen Kreis beigesetzt. Er war alles für uns. Er hat uns Würde gegeben und Bildung. Er hat uns dazu gebracht, uns zu respektieren. Er ist einfach alles für uns. Der große Abschied in den Tagen zuvor. 1000 Kilometer reiste die Urne mit seiner Asche, einmal quer über die Insel von Havanna bis Santiago de Cuba. Der Revolutionär, gefeiert wie ein Popstar. Auch Fotograf Chichi Jorge Luis will sich diesen Moment nicht entgehen lassen. Wir sind ein Volk, das sich jetzt selbst führen kann. Fidel hat uns erzogen. Jetzt gehen wir unseren Weg, egal ob jung oder alt. In den letzten Jahren gab es eine Annäherung zum Erzfeind USA. Chichi hat davon profitiert. Er vermietet Zimmer auch an US-Touristen. Und was bringt die Zukunft ohne Fidel Castro und mit einem neuen US-Präsidenten Donald Trump? Wie viele US-Präsidenten hat unsere Revolution schon überlebt? Einige. Es spielt keine Rolle. Es geht immer weiter. Da kann jetzt kommen, was mag. Unserer Revolution kann das nichts anhaben. Kritische Meinungen sind in diesen Tagen kaum zu hören, zumindest nicht öffentlich. Sie alle sind Fidel, wollen zeigen, die Revolution ist stark, das Volk hält zusammen. Das ist auch das Signal, das von den mehrtägigen Trauerfeiern für Fidel Castro um die Welt gehen soll.
Zum Abschied von Fidel Castro in Kuba gibt es hier im Ersten um 23.35 Uhr ein Weltspiegel extra. Jetzt aber erstmal Susanne Daubner mit weiteren Nachrichten des Tages.
Ein Zweierteam wird die Linkspartei in dem Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr führen. Es sind die Fraktionschefs Wagenknecht und Bartsch. Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur fiel heute bei Vorstandsberatungen in Berlin. Damit setzten sich die beiden gegen die Parteivorsitzenden Rixinger und Kipping durch, die mit 4 Spitzenkandidaten in den Wahlkampf ziehen wollten. Der Vorstand beschloss auch ein Strategiepapier, nachdem die Linkspartei keine Koalitionsaussage treffen will. Kurz vor Beginn des CDU-Parteitages streitet die Union erneut über eine Obergrenze für Flüchtlinge. Bayerns Finanzminister Söder verlangte, sich auf eine Höchstzahl von 200.000 Menschen festzulegen. Dies wäre ein klares Signal der Glaubwürdigkeit, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Bundesfinanzminister Schäuble erklärte gegenüber der Bild am Sonntag, die Frage stelle sich angesichts sinkender Flüchtlingszahlen nicht mehr. Nach dem Brand in einer von Künstlern genutzten Lagerhalle im kalifornischen Auckland ist die Zahl der Toten auf mindestens 30 gestiegen. Mehrere Opfer sollen aus dem Ausland stammen. Bisher konnte erst gut ein Fünftel des abgebrannten Gebäudes durchsucht werden. Das Feuer war gestern während einer nicht genehmigten Party ausgebrochen. Die Ursache ist bisher unklar. Heftige Regenfälle haben in der südspanischen Urlaubsregion Costa del Sol Überschwemmungen ausgelöst. Besonders betroffen sind Ortschaften rund um Malaga und Marbella. Nach Angaben der Regionalregierung kam eine Frau ums Leben. Rettungskräfte mussten mehr als 600 Mal ausrücken. Auch auf den umliegenden Autobahnen kam es zu erheblichen Problemen.
Und wir kommen zum Sport. Aller guten Dinge sind 13. So könnte man es beim HSV formulieren, denn heute am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben die Hamburger zum ersten Mal Ocker Gundel in dieser Saison gewonnen.
Genau so ist es. Und so macht Abstiegskampf vielleicht sogar zumindest wieder ein bisschen Spaß. Riesengroß war die Erleichterung der Hamburger nach dem lang ersehnten Erfolgserlebnis, das auch direkte Folgen hatte. Endlich ist der HSV nicht mehr Schlusslicht der Liga. Das 2:0 in Darmstadt war auch deshalb besonders erfreulich, weil die Hessen ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf sind. Das waren sogenannte Big Points und die mussten natürlich groß gefeiert werden.
Welch eine Erleichterung. Auf diesen Glücksmoment in der Bundesliga haben Spieler und Fans des HSV fast 4 Monate lang warten müssen.
Ich hoffe, dass das so ein kleiner Brustlöser ist für uns, dass wir jetzt, jetzt sind wir 3 Spiele in Folge ungeschlagen, haben jetzt den ersten Sieg eingefahren. Viel zu spät natürlich in der Saison, aber jetzt hoffen wir, dass wir nachlegen können.
Michael Gregoritsch, der schon im Nordderby gegen Bremen auftrumpfte, führt den HSV auch im Krisenduell gegen Darmstadt auf den richtigen Weg. Das 0:1 nach einer halben Stunde sorgt für den hanseatischen Freudentaumel der mitgereisten Fans. Nur eins gibt es nicht, ein gutes Fußballspiel. Dem HSV fehlt immer noch die Sicherheit und bei Darmstadt vermisst man seit Wochen jegliche Durchschlagskraft in der Offensive. Aytaç Sulus Schuss nach 80 Minuten ist die beste Chance der Liga. Ein Aufbäumen im Abstiegskampf ist das noch nicht. Und der HSV hat auch das nötige Glück. In die kurze Schlussoffensive der Darmstädter hinein fällt die Entscheidung. 90. Minute, das 0:2 durch Matthias Ostscholeks ersten Bundesligatreffer. Trotz des Sieges werden die Töne beim HSV eher leiser.
Wir sind nur am Anfang. Das muss jedem klar sein. Wir haben ein paar Schritte jetzt gegangen, kleine Schritte. Und wir sollten die Situation nicht überbewerten. Auf der anderen Seite können wir uns auch freuen jetzt, ja, dass wir ein bisschen auf den Weg gekommen sind. Aber wir sind erst am Anfang, mehr nicht.
Die Darmstädter Fans verlassen schon vor dem Schlusspfiff in Scharen das Stadion. Es gibt erneut Meier-Rausrufe. Lilientrainer Norbert Meier steht trotz aller Bekenntnisse nach 5 Niederlagen in Serie enorm unter Druck.
Ich kümmere mich um die Arbeit mit der Mannschaft. Das ist das eine, der einzige Fokus, auf den ich Wert lege. Und das ist das, was ich mache.
Die Darmstädter Probleme dürften den Hamburgern nach dem ersten Dreier der Saison herzlich egal sein.
Tja, zwei Mannschaften, für die es ums Überleben geht. Eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison, und zwar im positiven Sinne, ist Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hatte heute sogar die Chance, auf einen Champions-League-Platz vorzurücken. Das hat aber nicht geklappt, weil es in Augsburg nur zu einem Unentschieden reichte. Punkte verschenkt oder nicht, oft wird darüber im Nachhinein lamentiert und diskutiert. Die beiden Trainer heute waren sich einig. Teilen macht Spaß.
Das Beste kommt oft zum Schluss, auch heute im späten Sonntagsspiel der Bundesliga. Zwei Trainer, zwei Punkte für jeden einen. Selten hat man so deutlich gesehen, dass beide Mannschaften mit dem Unentschieden heute zufrieden sind. Das sieht anfangs ganz anders aus. Eintracht Frankfurt beginnt zielstrebig und selbstbewusst. Kein Wunder nach zuletzt 3 Siegen in Serie. Und die Eintracht schießt das frühe Tor. Branimir Rigotta trifft durch die Beine von Maskenmann Martin Hinteregger. Unhaltbar für Marvin Hitz. Augsburg bis dahin nicht im Spiel.
Ich denke auch, dass wir in den ersten 20 Minuten überhaupt nichts auf den Appel bekommen haben. Nur geführte Ballbesitzquote von 10%, soweit von den Leuten weg, in den Zweikämpfen. Überhaupt nicht kompakt gewesen. Wenig Gegner Druck aufbauen können und ja, dementsprechend sehr oft nur hinterhergelaufen, zweiter Sieger gewesen, ohne jetzt die ganz großen Torchancen zuzulassen, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Wie sein FCA danach zurückgekommen ist, das ist beeindruckend. Nach der ersten Ecke schießt der Südkoreaner Dongbonji sein erstes Weitschusstor in der Bundesliga, worüber er sich äußerlich mehr freut als sein Trainer. In der Folgezeit gelingt Augsburg nur noch ein Abseitstor. Wieder ist es Dongbonji, der alles richtig macht. Schiedsrichter Sascha Stegemann und sein Team hier leider nicht. Denn das ist gleiche Höhe und deswegen kein Abseits.
Ich bin zufrieden. Ich hätte gern 3 mitgenommen, aber heute waren 3 nicht möglich. Und ich halte es so, wenn man nicht gewinnen kann, darf man nicht verlieren.
Ich glaube, es waren beide ganz froh, dass Schluss war.
Und so gibt es das Happy End dieses 13. Bundesligaspieltags.
Und hier kommt der Blick auf die Tabelle. Leipzig weiter vor Bayern und Berlin. Hoffenheim 4., dahinter Frankfurt und Dortmund. Köln auf Rang 7, gefolgt von Schalke und Leverkusen. In der zweiten Hälfte Mainz vor Freiburg und Augsburg. Bremen klettert auf Rang 14. Darmstadt auf dem Relegationsplatz. Hamburg atmet wieder und ist nach dem ersten Sieg der Saison nur noch Vorletzter. Neues Schlusslicht ist Ingolstadt. Ja, und dann schauen wir noch zum Wintersport. Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier darf nach dem ersten Weltcup-Wochenende im schwedischen Östersund das gelbe Trikot der Gesamtführenden tragen. Nach den Plätzen 1 und 4 reichte dafür heute ein 2. Platz beim abschließenden Verfolgungsrennen. Einiges zu feiern gab es auch bei den nordischen Kombinierern.
Doppelsieg für die deutschen Kombinierer durch Erik Frenzel und Björn Kircheisen beim Weltcup im norwegischen Lillehammer. Nach dem Springen lag Frenzel auf Platz 2 hinter dem Japaner Watanabe, der beim Laufen keine Rolle spielte. Auf der 10-Kilometer-Strecke dominierten die beiden Deutschen. Kurz vor dem Ziel setzte sich Erik Frenzel ab und gewann nach gestern auch heute den Wettkampf souverän. Hinter Kircheisen kam der Norweger Graubock auf Platz 3. Der Oberstdorfer Johannes Rutzek verteidigte mit Rang 4 die Weltcup-Gesamtwertung. Fabian Riesler als 5. komplettierte das starke deutsche Ergebnis.
Und wir wenden uns noch einmal Italien und Renzis Referendum zu, von dem wir nun vielleicht schon ahnen können, wie es ausgegangen ist, und schalten zu unseren Korrespondenten nach Rom und Brüssel. Zunächst Richard Schneider in Rom. Seit wenigen Minuten haben die Wahllokale geschlossen. Gibt es jetzt eine Tendenz?
Es gibt eine erste Tendenz, der zufolge 42-46% der Wahlbeteiligten mit Ja gestimmt haben und 54-58% mit Nein. Es haben etwa 67% tatsächlich abgestimmt und es würde dann bedeuten, wenn es bei diesen Zahlen bleibt, dass Renzi, Ministerpräsident Renzi, dieses Referendum verloren hat.
Und was würde das dann in der Folge bedeuten? Wird er sofort zurücktreten? Wie geht's weiter?
Es ist die große Frage. Er hat ja ursprünglich mal seine eigene politische Zukunft mit diesem Referendum verbunden, dann davon wieder ein bisschen Abstand genommen. Das ist die Frage. Es könnte sein, angesichts der ja nun vielleicht tatsächlich folgenden Turbulenzen auf den Finanzmärkten, dass Renzi möglicherweise sagt, nein, ich kann jetzt gar nicht zurücktreten, sonst wird das alles hier in Italien noch instabiler. Es kann sein, dass er vielleicht dann sagt, ich trete zurück und Präsident Mattarella wird sagen, ich setze dich aber wieder ein und dann könnte er quasi bleiben und hat trotzdem sein Gesicht gewahrt. Also das muss man jetzt abwarten. Das wird man erst spätestens morgen sehen. Es gibt Gerüchte, dass er heute um Mitternacht hier vielleicht eine Pressekonferenz halten will. Aber im Moment gehen die Spekulationen eher in die Richtung, dass man eigentlich noch genau nichts weiß. Diese Zahlen müssen sich auch noch weiter erhärten.
Was aber jetzt schon in Europa mit Sicherheit genau beobachtet wird. Und deshalb gehen wir, danke Richard Schneider, jetzt direkt weiter zu Michael Grütz nach Brüssel. Herr Grütz, wie groß ist die Sorge, dass ein neues, instabiles Italien nun eine neue Eurokrise provozieren könnte?
Ja, die Sorge ist natürlich groß und sie ist real. Und selbst wenn Renzi bleibt, wie wir vielleicht gerade als Option gehört haben, dann hat man es natürlich trotzdem mit einer sehr instabilen Situation zu tun. Aber das Hauptproblem ist die wirtschaftliche Lage Italiens hier in Brüssel. Das Hauptproblem ist diese Bankenkrise, die ja völlig ungelöst noch ist und von der man nicht genau weiß, wo sie dann noch hinführen wird. Also diese beiden wirtschaftlichen Probleme, die eine ernstzunehmende Gefahr für Europa und für den Euro darstellen, das wird sicherlich dann morgen auch in Abänderung der Tagesordnung der Euro-Finanzminister hier in Brüssel ab 10 Uhr dann diskutiert.
In welcher Verfassung trifft das die EU? Das ist ja nur eine Sorge in der EU, auf die ja noch ganz andere Szenarien zukommen im kommenden Jahr. In zwei Ländern könnten Parteien gewinnen, die Europa den Rücken kehren wollen.
So ist es. Niederlande und Frankreich kommen dann im Frühjahr und in beiden Ländern, in den Niederlanden Geert Wilders und in Frankreich Marine Le Pen, sind zwei Protagonisten am Start, die schon sehr, sehr stark sind und die beide unisono den Austritt und das Ende der EU, so wie wir sie jetzt kennen, dann wirklich fordern und ein Referendum ankündigen, sofern sie denn gewinnen würden. Also beides, die wirtschaftliche Lage in Italien, auch in anderen Ländern Europas natürlich, und dieser große Protest gegen die EU und Brüssel. Es sind beides sehr ernstzunehmende Entwicklungen und beides Fragen, mit denen man sich hier in Brüssel unzweifelhaft die nächsten Wochen, Monate und sogar wahrscheinlich Jahre beschäftigen muss.
Einschätzung von Michael Grütz zum Schluss unserer Sendung. Vielen Dank. Doch wir entlassen Sie, liebe Zuschauer, selbstverständlich nicht, ohne vorher mit Claudia Kleinert zu sprechen. Heute über die Großwetterlage auch in Europa. Ist die denn beständiger?
Nein, nicht wirklich, Karin Mioska. Wir haben es ja eben in den Bildern schon gesehen. In Südspanien heftige Regenfälle, da ist ein Tief aktiv. Und bei uns eher ruhiges Hochdruckwetter, Nebel, Hochnebel, aber zum Teil eben auch länger Sonnenschein. Hier haben wir dieses Tiefdruckgebiet vor Südspanien. Zu uns kommt in den nächsten Tagen allerdings eher aus Frankreich die deutlich wärmere Luft, sodass wir es Mitte der Woche schon wieder mit 10 Grad zu tun haben. Sie sehen, südwestlich von uns ist es warm. Für Bremen bedeutet das schon Mittwoch, Donnerstag Höchsttemperaturen von rund 10 Grad, es geht also wieder deutlich bergauf. Morgen Vormittag, vor allem im Norden und im äußersten Süden, neblig, also von Niederbayern rüber bis zum Hochrhein. Über der Mitte schon länger Sonnenschein, am Nachmittag lockert es dann ganz gut auf. Wird aber Regionen geben, wo der Nebel den ganzen Tag hält und da dann auch leichte Frost oder leicht frostige Temperaturen, selbst am Nachmittag. Meist werden es zwischen 2 und 6 Grad sein und auf rund 1000 Meter Höhe haben wir sogar 10 Grad plus. Dann am Dienstag dichte Wolken im Norden und Osten, Mittwoch eher im Nordwesten, viele Wolkenfälle von Westen her, aber deutlich wärmere Luft, dann schon wieder bis zu 12 Grad, auch im Flachland.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier geht's jetzt weiter mit Mick Jagger. Ein Exklusivinterview der Kollegen von Titelthesen Temperamente und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Eine schöne Woche.